Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um ein Thema, das wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatten, bis wir bei den Olympischen Spielen in Paris, also die haben wir quasi nahtlos am Fernsehen verfolgt, eine Sportart zum Zugucken gefunden haben, die wir total toll fanden, nämlich Surfen, also Wellenreiten. Und das kam aufgrund der Zeitverschiebung hier in Deutschland immer eher abends, weil die Wettbewerbe in ziemlich coole Location Tahiti stattgefunden haben. Und es war immer so schön beruhigend, abends auf die Wellen zu gucken, stundenlang, und immer so die Geräusche des Meeres zu hören. Aber wir haben nicht nur die Geräusche des Meeres gehört, sondern auch Afridun Amu als Co-Kommentator. Du warst für die Wettbewerbe quasi da und da haben wir dich gegoogelt und festgestellt, dass du eine total spannende Lebensgeschichte hast, die natürlich untrennbar mit dem Surfen verknüpft ist und du ganz viele Facetten des Surfsports eigentlich vereinst. Und da haben wir gesagt, da wollen wir doch mal mit Afri sprechen. Deswegen freue ich mich total, Afri, dass du heute in unserem Podcast bist. Hallo.
Hallo Bell, hallo Anselm und hallo an alle da draußen, die das hören. Und ich freue mich auch sehr, hier mit euch über Surfen, über vielleicht Olympia und noch vieles mehr zu sprechen.
Ja, mega cool. Afridun, ich habe jetzt in meinem Einleitungstext stehen, das hat nichts mit Surfen zu tun. Du hast nämlich Rechtswissenschaften und Kulturwissenschaften studiert. So, wie komme ich jetzt zum Thema Surfen rüber? Aber ich fand das ganz spannend, weil es deine Bandbreite an Sachen, für die du dich interessierst, zeigt. Also du hast Rechtswissenschaften, Kulturwissenschaften studiert und arbeitest als Verfassungsrechtsberater bei der Max-Planck-Stiftung für internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit. Als Dozent für Design Thinking und, was ich mega cool fand, engagierst dich als Deutschlehrer für Geflüchtete. Und, wie wir eben gehört haben, du bist leidenschaftlicher Surfer. Du hast dein Geburtsland Afghanistan als erster Afghane bei einer Surf-Weltmeisterschaft vertreten, was mega cool ist. Und das, obwohl du, wenn ich richtig informiert bin, erst mit 19 Jahren überhaupt angefangen hast mit Surfen. Und nimm uns doch mal mit, wie ist das passiert? Hol mal ein bisschen aus, wie und wo bist du aufgewachsen und wie kam der Weg zum Surfen in einem Land, was jetzt erstmal kein Meer hat?
Mache ich sehr gerne. Und deine Informationen sind auch korrekt, nur die Zeiten, die Präsenzform war hier und da nicht ganz korrekt, weil aktuell arbeite ich nicht mehr als Verfassungsrechtsexperte. Das habe ich gemacht nach meinem Studium mit der Max-Planck-Stiftung für internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit, vor allem in Afghanistan damals. Aber das mache ich schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und da war noch ein anderer Punkt, das überlege ich kurz. Ah ja, Deutschlehrer. Ich habe zeitweise für JOR, das ist ein Geflüchtetenverein für Afghanen und Afghanen in Deutschland, eben Deutsch unterrichtet. Aber auch das mache ich gerade nicht mehr. Und was mache ich gerade? Du hast es ja schon gesagt. Also am Anfang in der Einleitung, ich habe jetzt vor allem Olympia kommentiert und bin gerade frisch aus den Malediven zurückgekommen. So viel zur Frage zu meinem Leben. Ich fange jetzt mal von hinten an. Also das Letzte, was ich gemacht habe, war eben dieser Malediven-Trip. Es war wunderschön. Aber um ganz am Anfang zu beginnen, ich bin gebürtiger Afghane, also in Afghanistan geboren, habe dann kurz in Russland gelebt, weil meine Eltern da gearbeitet haben. Aber dann mit dem Fall der Sowjetunion sind wir geflohen, weil wir sonst hätten nach Afghanistan zurückgemusst und das wäre nicht gut geendet. Das war zu Zeiten der Mujahideen beziehungsweise der ersten Taliban-Herrschaft, die ja 96 begonnen hat. Und dadurch, dass meine Eltern politisch aktiv gewesen waren, hätte das kein gutes Ende gefunden, wenn wir zurück nach Afghanistan gegangen wären. Und somit hat dann eben mein Leben in Deutschland dann begonnen mit der Flucht. Das ist auch der Ort, an dem ich am längsten gelebt habe, Deutschland. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, vorher kurz noch im Kindergarten gewesen, habe auch in Deutschland studiert, auch wenn ich während des Studiums schon sehr viel Zeit im Ausland verbracht habe, mit unter 2 Jahre in Australien, vor allem aufgrund des Surfens. Nebenbei habe ich da noch studiert. und ja, also vor allem seitdem das Surfen olympisch geworden ist, 2016 in den Rio-Spielen wurde das verkündet und 2021 in den Tokio-Spielen, die ja 2020 heißen, war es dann tatsächlich zum ersten Mal olympisch, hat mir das die Möglichkeit gegeben, mich mehr und mehr auf meine Passion zu konzentrieren, eben des Surfens. Ich habe nach meinem Abitur, also vorm Zivildienst, eine kleine Europatour gemacht mit Freunden und da bin ich zum Surfen gekommen. Also ich war schon, seit ich denken kann, verliebt in den Ozean. Wellen haben mich schon immer begeistert, aber wirklich auf dem Brett stand ich dann nach dem Abitur, tatsächlich recht spät dafür, dass ja, es quasi so ein fester Bestandteil in meinem Leben geworden ist. Und ja, tatsächlich mit diesem Zeitpunkt, als ich erkannt habe, dass das so eine Passion von mir ist, hat sich vieles in meinem Leben danach gerichtet. Also ich habe zwar angefangen zu studieren, sowohl Rechtswissenschaften als auch Kulturwissenschaften, aber schon während meines Studiums habe ich eigentlich versucht, jede Freizeit irgendwie am Ozean zu verbringen. Und ja, habe dann auch eben, ich habe das schon erwähnt, als ich in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet habe, viel Zeit weg vom Ozean verbracht, aber habe festgestellt, dass zumindest bis noch vor kurzem es ja eigentlich zu meinem Wohlempfinden dazu gehört hat, relativ nah am Ozean zu sein. Und deswegen ja, kam dann auch irgendwann der Entschluss, anderes zu machen, als in ozeanfernen Regionen zu arbeiten. Ich hoffe, als kleiner Teaser beantwortet das deine Frage
Total.
mal
Und
wieder
du
zurück.
hast dann ja auch dein, also du, jetzt gerade, wir sprechen mit dir, du sitzt in Portugal, ne? Das heißt, du suchst dann auch jetzt immer noch die Nähe zum Ozean, hat sich nichts dran geändert.
Ja, also es ist jetzt nicht der einzige Grund, warum ich in Portugal bin. Ich habe in den letzten 4 Jahren seit Corona sehr viel Zeit hier verbracht und es ist eher so, dass es eine Voraussetzung ist, nah am Ozean zu sein, um surfen zu können. Aber das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum ich hier bin. Also ich bin auf São Miguel auf den Azoren und wie gesagt, verbringe hier sehr viel Zeit, habe hier mittlerweile auch sehr gute Freunde und ja, lieb einfach auch die Insel selbst, diese ja, diese stürmische, dieses raue, was man hier mitten im Nordatlantik hat, das gibt mir sehr viel. Also es ist tatsächlich nicht nur das Surfen.
Ich finde die Kombination cool, also um gleich mal so irgendwie Stereotypes auszupacken, aber wie viele Politik- und Kulturwissenschaftler surfen? Also das ist irgendwie.
Zumindest auf dem Wasser.
Ja. Bist du öfter in Badehose oder in normalen Klamotten?
Warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Anfang verstanden habe. Hast du gesagt, inwiefern kombiniert man das?
Ja, also das ist jetzt so für mich, sind so zum Beispiel so Juristen, Kulturwissenschaftler, Politiker jetzt gar nicht so die klassischen Surfer, aber da kannst du gleich mit meinen Vorurteilen irgendwie aufräumen.
Na, okay. Meist ist ja bei Vorurteilen auch ein Quäntchen Wahrheit mit drin. Insofern ganz so falsch ist das Bild wahrscheinlich gar nicht. Also zumindest wenn ich jetzt an meine Studiumzeit der Rechtswissenschaften denke, aber auch im Berufsleben mit Juristen. Das Jurastudium gerade in Deutschland, das formt schon sehr, ne? Teilweise ist es natürlich eine Frage nach dem Huhn und nach dem Ei. Also ist es das Studium, was die Menschen so stark in diese Richtung drückt, oder sind das eher die Leute, die sich dafür entscheiden, die schon eher aus dieser Ecke kommen? Aber fest steht, es gibt schon eine gewisse Homogenität bei Juristinnen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch während des Studiums schon sehr viel Zeit außerhalb des Campuses verbracht, vor allem am Ozean. Und ich glaube, meine Beweggründe damals Jura zu studieren waren vielleicht jetzt auch nicht die von den meisten anderen. Also ich habe nach meinem Zivildienst mir ein Jahr genommen und bin um die Welt gereist, also vor allem Südostasien, Australien und Neuseeland. Und da intensiv mich damit auseinandergesetzt, was ich dann später mal machen will. Ne? Also es wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich studieren muss. Das hat, ich glaube, da wurde ich kulturell einfach stark geprägt. Bei uns zu Hause, ja, wurde zumindest passiv schon irgendwie Druck ausgeübt zu studieren. Und ich habe mich da zumindest in den Jahren nach der Schule nicht so richtig von emanzipiert, so als merkt man das Antibiotikum, was ich gerade nehme. Ich habe wohlgemerkt aus den Malediven nicht nur mir eine schöne Erinnerung mitgenommen, sondern auch ein Bakterium, was ich gerade bekämpfe mit Antibiotikum. Und ja, habe dann irgendwann mal den Entschluss gefasst, beziehungsweise mir war klar, ich will irgendwas mit meinem Leben machen, bei dem ich auch irgendwie was Gutes zurückgebe. Also entweder in der Gesellschaft, in der ich lebe, oder irgendwie global einen positiven Impact haben. Und deswegen kam ich zu dem Entschluss, in den Bereich Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. State Building, Good Governance und so weiter. Und das war dann die Motivation, Jura zu studieren. Und deswegen, glaube ich, war die ursprüngliche Motivation eben vielleicht auch etwas anders als von vielen Juristinnen. Deswegen, also das könnte der Grund sein, warum ich da vielleicht aus der Reihe tanze. Aber ich muss gestehen, ich habe seit einigen Jahren schon nicht wirklich mehr so stark juristisch gearbeitet. Das Letzte, was sehr juranah war, war meine Zeit im Bundesgesundheitsministerium. Da habe ich zwar in der Gesetzgebung gearbeitet, das war auch der Fokus meines Jurastudiums, aber das war gar nicht so sehr aus der juristischen Ecke kommend, sondern eher aus der Innovationsschiene heraus.
Okay. Das heißt, ich laufe nicht Gefahr, wenn ich neben dir surfe und dir die perfekte Welle wegnehme, dass ich verklagt werde.
Verklagt nicht, aber vielleicht kriegst du eine Faust ins Gesicht. Nein, das war nicht Spaß.
Auch nicht besser.
Okay, dann brauche ich einen guten Juristen.
Das kann ja dann auch ich übernehmen.
Ich weiß nicht,
Nein,
ob du dich
Spaß.
selber verteidigen
Du bist
kannst.
befangen.
Ich finde es ganz spannend. Du hast ja gesagt, auf deiner Europareise bist du irgendwie zum Surfen gekommen. Davor hattest du gar nicht so die Berührungspunkte. Was hat dich denn am Surfen fasziniert, was dich ja auch immer noch irgendwie fasziniert? Oder hat sich die Faszination im Laufe der Jahre vielleicht auch irgendwie geändert?
Ja, also ich kann das ganz pathetisch beantworten, das werde ich auch gleich tun, aber erstmal mache ich es mal ganz simpel. Surfen macht einfach unglaublich viel Spaß. Punkt. Es gibt wenig, eigentlich so gut wie gar nichts, was mir so viel Spaß macht wie Surfen. Und ich glaube, da bin ich einfach noch so viel Kind, vielleicht auch so viel Egoist, dass ich deswegen sehr gerne surfen gehe. Und das war damals so und das ist immer noch so. Aber es hat natürlich auch andere Facetten. Es gibt nicht viele Sportarten, die so einen Naturbezug haben wie Surfen. Also Klettern vielleicht noch, Apnoe-Tauchen. Also es gibt sicherlich noch andere, aber bei Surfen ist es halt auch extrem. Es ist im Ozean sein, die Welle hinterherjagen. Und die Welle ist ja auch dieses Phänomen, Naturphänomen, was Tausende von Kilometern reißt, eine Energie, die irgendwann mal vom Wind in den Ozean sich transformiert und dann durch diese Reise zu dem wird, was wir Surfende eben suchen. Insofern hat das schon irgendwie so ein spirituelles Element. Und dann das Gefühl, was ich beim Surfen habe, ist eben dieses Freisein von Gedanken, was wieder in diese Richtung Spiritualität gar ins Meditative geht. Also wirklich einfach nur in dem Moment noch nicht mal einfach nur in der Natur sein, sondern irgendwie ein Teil der Natur sein. Wie im Wald, wenn man in den Wald geht und dann auf einmal eben Teil wird dieses Systems. So ist es irgendwie beim Surfen auch. Also sind viele verschiedene Facetten, aber am Ende des Tages, um wieder da aufzuhören, wo ich angefangen habe, macht es mir einfach unglaublich viel Spaß.
Was ja eine total schöne Aussage ist, ne? Kind sein zu dürfen und einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, was wir als Kind ja immer gemacht haben. Ja, also danach haben wir ja als Kind unseren Alltag ausgerichtet. Jetzt habe ich Bock, das zu machen, also habe ich das gemacht. Jetzt habe ich Bock, das zu machen, also habe ich das gemacht. Nicht mit irgendeinem großen Zweck oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es Spaß gemacht hat. Deswegen bin ich auf den Baum geklettert oder deswegen bin ich mal irgendwann in den Ozean gesprungen oder so. Aber hast du da irgendeine Art von Vorerfahrung? Bist du geskatet oder sonst irgendwas? Oder war es nur die Liebe zum Meer, dass du gesagt hast, das ist es, da springe ich jetzt auf ein Brett. Das fühlt sich gut an.
Ich war viel schwimmen. Ich war im Schwimmverein als Kind. Und tatsächlich ist Schwimmen ein viel größerer Bestandteil des Surfens als zum Beispiel Skaten. Es ist zwar ein Brettsport, beziehungsweise wird es als Brettsport klassifiziert, aber am meisten Zeit beim Surfen verbringt man eigentlich beim Paddeln. Das ist auch für die meisten Leute, die das Surfen neu beginnen, die größte Herausforderung. Einfach eben diese Physis mitzubringen, die ganze Zeit zu paddeln und auch die Geschwindigkeit des Paddelns zu verändern. Also von einfach nur monoton gleich paddeln zu explosiven Paddeln. Also das sind ganz andere Muskelgruppen, Typ 1, Typ 2, die dann ja jeweils aktiv werden. Insofern ja, ist die Hürde auf jeden Fall geringer, wenn man vom Schwimmen kommt. Und schon damals war Wasser voll mein Element, also als Kind schon. Deswegen glaube ich, habe ich die ganzen negativen Aspekte, die viele beim Surfen am Anfang so wahrnehmen, eben dieses Erschöpftsein, vielleicht Salzwasser in den Augen bekommen und so weiter, gar nicht so sehr wahrgenommen, sondern eher so den spaßigen Teil. Nee, ich habe dann das Surfskaten, teilweise auch das Skaten, erst durch das Surfen erlernt, beziehungsweise angefangen, in der Zeit, in der ich eben nicht so nah am Ozean war und die ganze Zeit diese Sehnsucht hatte, habe ich versucht, das irgendwie in Deutschland, in Berlin, während des Studiums zu substituieren, quasi Methadon für den Surfenden. Und das waren dann solche Sachen wie Surfskate und so weiter.
Ist auch, glaube ich, da, wo die Surf, die Skate-Kultur herkommt, ne? Weil irgendwer mal gesagt hat, ich kann nicht die ganze Zeit Wasser um mich drumherum haben, ich baue ein paar Räder drunter, dann kann ich zumindest so ein bisschen das Gefühl des Surfens haben.
Genau, das ist auch die Geschichte, die ich gehört habe. Irgendwo in Kalifornien, ich glaube in den 60ern, 70ern oder so, haben dann irgendwelche Leute, als es mal keine Wellen gab, Räder unter ihren Surfbrettern getan und so kam dann anscheinend das Skaten zustande.
Erinnerst du dich denn noch an deine ersten Surfversuche? Wo war das?
Das war bei Mimi-Saint-Plage in der Südwestküste Frankreichs. Ja, ich erinnere mich noch total. Es waren jetzt keine crazy Manöver oder so, die ich an den Start gelegt habe, gar nicht, sondern das war tatsächlich einfach nur paddeln und aufstehen und dieses von der Welle, von dieser Energie angetrieben zu werden, das fand ich faszinierend. Also ich kann jetzt auch gar nicht rekonstruieren, was es war, sondern einfach dieses Gefühl, angetrieben zu werden von diesem natürlichen Element, also nicht irgendwie menschlich kreierte, sondern mit dieser wandernden Energie einfach mitgehen, um jetzt wieder was Pathetisches zu sagen, vielleicht in so einer Symbiose zu sein mit der Natur. Da erinnere ich mich noch sehr luzid dran, wie das damals war.
Ich glaube, das kennen viele Leute, die auch Skifahren oder Snowboarden, ne? Da ist das, ich bin weder das eine noch das, ich habe nichts mit Surfen am Hut. Ich bin Flachland-Tiroler, auf Skiern bringe ich mich um, von daher habe ich für nichts irgendwie ein Gefühl. Ich mag auch keine Geschwindigkeit.
Ich wusste nicht mal, dass es Flachland-Tirol gibt, aber schau an.
Ja, das nenne ich immer so. Ich komme aus der Mitte aus Deutschland, da ist kein Berg. Das höchste ist Willing, der Berg hat, glaube ich, 800 Meter, der da steht, also da ist nichts.
Ja, okay, kommst du aus der Region Südniedersachsen? Sorry, dass ich unterbreche.
Aus Ostwestfalen. Das ist okay. Im Prinzip Südniedersachsen, ja. Also okay. Es ist Westfalen, aber das ist so die Region, ja. Das heißt, da ist nichts. Ich habe weder zum Skifahren eine Bindung noch zum Surfen. Ich habe Surfen einmal ausprobiert und da habe ich genau damit gestruggelt, was du eben erzählt hast. Allein die Balance beim Paddeln auf dem Brett ist unfassbar.
Stimmt.
Schwierig. Also ich hatte damit zu kämpfen, überhaupt auf dem Brett zu liegen. Aber ich kenne die Faszination, die du beschreibst, von diesen schönen Wellen, die irgendwo an den Strand reinkommen. Das kennt, glaube ich, jeder Strandbesucher, der mal irgendwo an einem Ort war, wo große Wellen reinkommen. Du kannst ja Stunden da sitzen und einfach auf die Wellen gucken und es wird nie langweilig. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie toll das sein muss, wenn ich nicht am Strand sitze und auf die Wellen gucke, sondern in den Wellen sitze und mir die Wellen angucke und sie dann auch noch reiten kann. Also das kann ich total nachvollziehen, wo diese Faszination herkommt.
Du hast gerade noch einen anderen Punkt gemacht, der sehr interessant ist. Und ich glaube, der ist auch für viele vielleicht reizvoll, die gerade später anfangen, so wie ich. Also bei mir wurde das später, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Und zwar dieser lange Weg, den man beschreiten muss, bis man dann irgendwann wirklich dazu kommt, wirklich richtig zu surfen. Weil Surfen ist ein sehr komplexer Sport. Glauben zwar viele nicht, die es noch nie ausprobiert haben, weil es ja irgendwie zumindest ist so das gängige Narrativ so ein Hippie-Ding ist, was dann eher assoziiert wird mit, weiß ich nicht, ganz chillig mal irgendwie aufs Brett sich stellen und hin und her fahren. Aber Pustekuchen, es gibt so viele Elemente, des Surfens, beziehungsweise die man beachten muss, wenn man das Surfen erlernt. Und das macht es so schwierig. Du hast gerade Balance gesagt, riesengroßes Ding, ne? Erstmal diese Grobmotorik sich anzueignen, und das kann man gar nicht aktiv machen, sondern das geht einfach nur, indem man sehr viel Zeit auf dem Brett verbringt. Einmal sitzend, paddelnd, aber dann natürlich auch stehend. Aber bis dahin zu kommen, wirklich auf dem Brett zu stehen, muss man noch so viele andere Sachen erstmal erlernen. Das richtige Timing im Aufstehen, dann eben dieses explosive Aufstehen, die Welle zu verstehen, zu wissen, wo man hinpaddeln muss, dann eben das Paddeln selber. Das sind so viele Elemente, und deswegen fühlt es sich an wie so eine Sisyphus-Arbeit, eine unendliche Arbeit. Und gerade so in den ersten Monaten, wenn nicht Jahren, hat man das Gefühl, da passiert gar nichts, also gar keine Fortschritte. Aber irgendwann macht es dann eben Klick. Und das ist auch ein unglaubliches Gefühl, etwas erreicht zu haben. Also das ist so ein Flut von Dopamin, die dann freigesetzt wird, wenn man wirklich dann an dem Punkt gelangt ist, wo es sich so anfühlt von, ah, jetzt habe ich es verstanden, jetzt funktioniert es. Und das macht eben auch teilweise den Reiz aus.
Glaube ich.
Das fand ich so spannend auch bei Olympia, ne? Also das eine ist ja wirklich dieses technische, physische, dass du eine Welle reiten kannst, wenn sie da ist. Aber das andere ist ja auch, das Meer so zu lesen, um zu wissen, welche Welle macht jetzt Sinn zu nehmen und welche nicht. Und das war ja bei Tahiti mit diesen, also Barrel Surfen habe ich jetzt gelernt, wenn sich die Welle so überschlägt und du dann in der sich überschlagenden Welle durch so ein Tube, durch so einen Tunnel surfst, das obwohl das ja alles krasse Profis sind, die da an den Start gegangen sind, hat man ja doch gemerkt, die einen haben Händchen dafür, genau zu wissen, welche Welle geil wird, und manche haben sich da verkalkuliert.
Absolut. Und so schwer das jetzt auch nachzuvollziehen ist oder zu glauben ist, wenn man nicht aus dem Sport kommt, ist die Welle, die gesurft sind, noch eher leicht zu lesen. Das ist nämlich eine Welle, die auf den Riff bricht. Und wenn man weiß, aus welcher Richtung die Dünung kommt, also diese Energie, die dann zur Welle wird, kann man je nach Größe der Dünung eigentlich relativ gut vorhersagen, wie die Welle brechen wird. Man muss dann natürlich Zeit verbracht haben bei der Welle, um sie dann genau lesen zu können. Und das, was du gerade gesagt hast, stimmt, dass die Leute, die da eben mehr Zeit verbracht haben, dementsprechend die Welle auch etwas besser verstanden haben. Aber der Großteil der Wellen, die sind weitaus schwieriger zu verstehen. Also gerade wenn der Untergrund eben nicht Riff ist, sondern zum Beispiel Sand, da verändern sich die Strukturen im Sand ja andauernd, und dementsprechend bricht die Welle anders. Um da wirklich zu verstehen, wie sich die Welle verhält, braucht es Tage, Wochen, Monate, Jahre im Wasser, um dafür ein Verständnis aufzubauen. Und auch das ist etwas, da kann man, beziehungsweise man hat nicht viel damit gewonnen, wenn man so ein abstraktes Verständnis darüber hat, so, ah ja, wenn die Faktoren so, so und so sind, dann wird sich die Welle so verhalten, sondern das muss instinktiv passieren. Und das kann man erst erlernen, wenn man sehr viel Zeit im Wasser verbracht hat. Und ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich damals mit dem Surfen begonnen habe. Da sah alles für mich gleich aus. Also irgendwo kam eine Welle und die ist dann irgendwo gebrochen und das war's. Mittlerweile, wenn ich auf den Ozean gucke, dann sehe ich eben ganz andere Strukturen, ganz andere ja, Wellen, Dünungen. Und das ist etwas, das kommt mit der Zeit. Und Menschen, die ihr ganzes Leben am Ozean verbracht haben, von Kindheit an es beobachtet haben, die sehen eben diese Bewegung an der Küste ganz anders.
Würdest du sagen, es ist mehr eine Sportart für den Kopf oder so für den Bauch, also für das Gefühl, die Intuition?
Interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so binär beantworten wollen würde oder wenn, dann würde ich eher sagen, vielleicht beides und keins davon. Also, es deckt viele Elemente ab, zumindest für mich, ne? Ich kann jetzt auch nur von mir sprechen. Interessanterweise, vielleicht dann kurze Exkursion. Letzte Woche war ich ja noch auf den Malediven und da bin ich mit Jeremy Flores gesurft. Das war der Trainer von Cody Vars, der jetzt die Goldmedaille gewonnen hat, der selber noch vor gar nicht allzu langer Zeit ein ja, Top-Profi war. Und der ist sein ganzes Leben surfen gewesen, wurde auch teilweise da reingepusht. Also von seinem Umfeld, vielleicht auch Familie. Und bei dem ist es echt so, dass er gerade gesättigt ist. Der hat mir erzählt, dass er eigentlich seit 2 Jahren so gut wie gar nicht mehr surfen geht. Und dass er jetzt da surfen war, das hatte nochmal andere Gründe. Aber das war gar nicht so sehr, dass ihm jetzt danach war, surfen zu gehen. Und deswegen Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen, ne? Also die Motivationen sind natürlich verschieden bei allerlei Leuten. Kopfsache war es bei mir lange, weil ich eben auch besser werden wollte, ne? Ich habe ja diesen Aspekt erzählt, dass das so, ja, einfach auch die Schwierigkeit teilweise der Reiz war für mich. Und dann gerade seitdem es olympisch wurde und ja, dementsprechend das Wettkampfsurfen wichtiger wurde, international wurde es für mich das auch. Und das war vielleicht eher so der Kopfbereich, in den Tricks besser werden, ja, größere Wellen surfen können und, und. Aber wie ich zum Surfen gekommen bin und das, was mich immer noch antreibt, ins Wasser zu gehen, das ordne ich dann wahrscheinlich eher in den Bauchbereich ein. Das ist wirklich eben dieses Erfülltsein. Ich hab's als Spaß beschrieben. Ich meine, das ist ja auch eine sehr weite Begrifflichkeit. Vielleicht etwas, was darunter zu subsumieren ist, was viele beim Surfen fühlen, ist dieses Flow-Gefühl, ne? Also, dass man eben ganz weg ist vom Kopf, aber trotzdem es funktioniert, ohne eben großartig nachdenken zu müssen und ja, einfach Freude dabei hat und gleichzeitig es eben gut funktioniert. Insofern ein bisschen von beiden, aber vielleicht auch keins der Kategorien und noch ein bisschen holistischer als Kopf oder Bauch.
Ist auch gerade bei Wellen. Das Schöne an Wellen ist ja, sie kommen immer harmonisch an. Also in regelmäßigen Abständen, wobei es da ja auch verschiedene Taktungen gibt, auf die du irgendwie achtest, ne? Aber es ist ja nie so, dass man sagt, so, Ozean ist aus, Wellen sind weg, ich gehe jetzt nach Hause, sondern irgendwas kommt ja. Ob das jetzt surfbar ist oder nicht, ist ja nochmal die andere Frage, ne? Aber da kommt ja immer der nächste Anreiz und wieder der nächste Anreiz und wieder der nächste Anreiz, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein gewisser Suchtpotenzial dann entsteht, zu sagen, okay, jetzt war aber jetzt noch ein, die noch und die auch noch, ja, irgendwas wird schon. Was sind denn so für dich die Wellen, die dir am meisten Spaß machen?
Kann ich gerne was zu sagen. Also da habe ich jetzt auch einfach nicht so die Antwort parat, aber wir können es ja in einem Gespräch dem annähern. Vielleicht noch zu dem Punkt, den du vorher gemacht hast, dieser Umstand, dass immer noch eine Welle kommt. Das ist auch so ein Klassiker bei Surfern, dass es heißt, noch eine Welle und dann hören wir auf, ne? Und dann hat man die Welle gesurft, paddelt zurück, sagt, ja, noch eine. Und dann ist das so ein unendliches Spiel, bis es irgendwie zu einem, ja, keine Ahnung, physischen Kollaps führt, bis man dann wirklich nicht mehr kann. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Botenstoffe, also Neurotransmitter und so weiter, die freigesetzt werden beim Surfen, also Dopamin, Adrenalin und so weiter, in der Mixtur auch stark dem ähneln, wie was teilweise Drogenrausche, also vor allem Opiate und so weiter, verursachen im Menschen. Also da gibt es so eine gewisse Korrelation. Und da muss man auch sagen, weil ich erzähle die ganze Zeit jetzt davon, wie schön das Surfen ist, es hat auch seine Schattenseiten. Also es hat auch seine Schattenseiten bei mir. Es gab eine Phase, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass das fast schon zwanghaft war für mich, surfen zu gehen, und auch vieles kaputt gemacht hat an Beziehung, gerade in der Zeit, wo ich nicht am Ozean gelebt habe und so viel Zeit damit aufgebracht habe, surfen zu gehen, haben eben andere Sachen darunter gelitten. Das vielleicht noch zu dem Punkt und dann zu deiner Frage, was war meine beste Welle oder was sind meine Lieblingswellen? Das kann ich pauschal nicht beantworten. Also es gibt natürlich Wellen, die sind so schön aus Surfersicht, also mechanisch perfekt und geben einen ja so viel Freude beim Surfen, die könnte ich als besten Wellen bezeichnen. Da denke ich zum Beispiel am Cloudbreak in Fiji. Das ist eine Welle, die ich mal vor Jahren gesurft bin und das war atemberaubend schön. Also einmal viele Elemente, die jetzt auch Nicht-Surfende verstehen würden. Glasklares Wasser mitten irgendwo in der Südsee, Fische unter Wasser und schönes Wetter und. Aber dann eben auch diese mechanische Perfektion der Welle, diese Barrel, von dem Bell gesprochen hat, und wie einfach es ist, auf die Welle zu kommen und aber auch diese Energie, die einen dann antreibt, das macht auf jeden Fall auch für mich und für viele Surfer eine schöne Welle aus. Aber es ist, wenn ich ehrlich bin, gar nicht zwingend nur die Qualität der Welle, sondern es ist vielmehr mein Mindset, wenn ich ins Surfen gehe. Also ich war auch schon bei phänomenalen Wellen im Wasser und hatte keinen Spaß, weil ich mir die ganze Zeit Druck gemacht habe, noch eine bessere Welle zu surfen oder warum ich jetzt irgendeinen Trick nicht hinbekommen habe und so weiter. Und auf der anderen Seite war ich auch schon in sehr schlechten Konditionen, die fast gar nicht surfbar waren im Wasser und hatte einen Heidenspaß, weil ich komplett aufgegangen bin in die Umgebung und nicht mehr in meinem Kopf war, sondern einfach nur noch, ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, diese Symbiose wahrgenommen habe und mich als Teil des Ganzen wahrgenommen habe. Insofern, ich glaube, wie bei allem im Leben, ist es viel wichtiger, wie man es erlebt, also was im Inneren von einem los ist, als was die äußeren Umstände eingeben.
Und wahrscheinlich auch, in welchem Umfeld ich bin. Also du hast gesagt, hey, ich war mit dem und dem surfen. Wahrscheinlich gibt's auch einfach Community, in der fühle ich mich wohl, dann macht das mehr Spaß. Das ist wie mit, wenn ich mit Kumpels irgendwie zum Fußball gehe, dann gibt es Freunde, mit denen spiele ich lieber Fußball und Leuten, da sage ich, naja, okay.
Total, total. Dann denke ich gerade an eine Region in Indonesien, ein Land, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, was viele Leute glauben, ich gehöre zu denen, dass es die besten Wellen der Welt hat. Und da gibt es so eine Insel, Nias heißt die. Die ist vor Sumatra, der größten Insel Indonesiens. Und da gibt es eine unglaublich gute Welle, eine rechtsbrechende Barrel. Und da habe ich auch schon viele Wochen verbracht, wenn nicht sogar Monate. Und das ist so eine Welle, die ist wirklich oft perfekt. Also das ist so eine Traumwelle. Wird auch in vielen Rankings als einer der besten Wellen der Welt immer gewertet. Und ich muss sagen, selten macht die Welle wirklich Spaß. Die Welle selbst ist zwar, wie gesagt, wunderschön, aber das Drumherum und auch die Leute, die da anreisen, die bringen oft so eine Negativität mit, weil jeder, also es ist ein bisschen schwer, da hinzukommen, deswegen kennt da schon viele, also ich will jetzt nicht sagen, die Spreu vom Weizen, aber zumindest wird da schon stark gefiltert, wer da überhaupt hin will, sich solche Strapazen antun will, um da anzukommen. Aber wenn man dann erstmal da ist, dann muss ich sagen, sind viele einfach nur drauf erpicht, auf Teufel komm raus, eben gebarrelt zu werden, in diese Barrel reinzukommen. Und das macht teilweise so eine aggressive Stimmung im Wasser, die man dann aber auch außerhalb des Wassers spürt. Und deswegen ist das zum Beispiel so ein Ort, um das jetzt zu unterstreichen, was du gesagt hast, bei dem ich sagen würde, es wird viel kaputt gemacht aufgrund eben der Einstellung und ja der Menschen, die da hingehen. Wohingegen es dann andere Orte gibt, wo die Welle nicht ganz so gut ist, aber wo eben alle ein Lachen im Gesicht haben, wo es viel mehr Spaß macht zu surfen.
Das ist jetzt vielleicht ein völlig übertriebener Gedanke, der mir gerade so durch den Kopf schießt, aber du hast ja erzählt, ne, du warst in Afghanistan, dann warst du in Russland, dann warst du in Deutschland, du bist jetzt auch noch viel unterwegs. Und es war ja wahrscheinlich auch nicht immer eine einfache Zeit, sich da überall zu integrieren und anzukommen. Ist Surfen so dein persönliches Ankommen? Ich würde jetzt nicht so weit gehen, das als Heimat zu nennen, aber ist das so, hast du mit dem Surfen sowas gefunden, wo du dann gesagt hast, da war ich dann mal ich oder da habe ich meinen Kern irgendwie gefunden oder da habe ich mich irgendwie angekommen gefühlt? Oder ist das ist es dann doch nur in Anführungsstrichen ein Sport?
Muss ich mal auf mich wirken lassen. Ich weiß nicht, ob ich die Begrifflichkeiten benutzen würde, die du gerade vorgeschlagen hast, aber im Kern, glaube ich, würde ich schon sagen, dass Surfen ein Katalysator für mich war, der mir vielleicht auch Halt gegeben hat. Also gerade in schweren Zeiten war das so ein bisschen ein Mittel, womit ich mich rausholen konnte, wenn es mir nicht so gut ging. Mittlerweile, glaube ich, habe ich vielleicht einen gesünderen Umgang mit dem Surfen gefunden, gesünder im Sinne von, dass ich nicht so abhängig davon bin. Also es macht mir noch sehr viel Spaß, aber es ist jetzt nicht mehr so ein Identifikationsding. Also ich hatte eine Zeit lang dass ich mich so selber irgendwie als Surfer wahrgenommen habe und mich auch so eingeordnet habe, und jetzt hafte ich jetzt nicht mehr so dran, sondern ja, es macht mir weiterhin sehr, sehr viel Spaß und gibt mir auch sehr viel, aber es ist jetzt nicht so, als wäre es so ein Wesensmerkmal von mir. Insofern, eine Zeit lang hat es wahrscheinlich das erfüllt, was du gerade erfragt hast, und jetzt, es ist immer noch schön, aber nicht mehr ganz so mich definierend.
Wie würdest du denn die Identität eines Surfers, wie du es damals verstanden hast, beschreiben? Was macht das denn aus?
Ja, also auch da wird es wahrscheinlich jetzt nicht nur das eine Bild geben, aber also bei mir war es eben, dass ich nicht viel gebraucht habe, um glücklich zu sein, sondern im Grunde genommen einfach ein paar Wellen und ein Surfbrett, also eine gewisse Unabhängigkeit von vielen, wenn nicht sogar allen, und auch eine Genügsamkeit, also nicht irgendwie eine tolle Unterkunft haben zu müssen. Also ich denke da gerade in meiner Studiezeit an irgendwelche, ja, weiß ich nicht, fast schon schwer, diese Orte Unterkunft zu nennen, also irgendeinen Untergrund, in dem ich mich hinlegen konnte und dann irgendeine Mahlzeit, die auch mal Brot und Wasser einfach sein konnte, um dann aufzustehen und surfen zu gehen oder am Strand schlafen. Also so eine gewisse Genügsamkeit vielleicht.
Okay. Ist auch bei dem, was du gesagt hast, da stecken ja ganz, ganz viele Werte dahinter, ne? Dieses Freisein, unabhängig sein. Also ich glaube, eine Surfer-Community, so wie ich sie mir vorstelle oder auch wie es aus Filmen geprägt ist. Ich habe da Point Break als Film im Kopf, ne? So diese Jagd nach der perfekten Welle und die Community, die Werte, die Leute vereinen, aber auch der Ehrgeiz, der da drin steckt. Vieles von dem habe ich jetzt in dem rausgehört, was du gesagt hast. Und das fand ich ganz spannend. Du hast mal in einer Doku davon erzählt, dass Surfen auch als Therapie, als Surftherapie zur Traumabearbeitung benutzt werden kann. Was meinst du damit? Ich finde das spannend.
Ja, das ist jetzt gar nicht eine These, die ich aufgestellt habe, sondern da gibt es mittlerweile relativ viel Research von verschiedenen Universitäten. Und das betrifft jetzt auch nicht nur das Surfen, sondern sowohl die Auseinandersetzung mit der Natur, das kann auch außerhalb des Surfen sein, ne? Also in den Wald gehen, Bergwanderung und so weiter. Das sind ja auch alles Methoden, die erwiesenermaßen helfen, traumatische Erlebnisse besser verdauen zu können. Also es wirkt sowohl bei solchen Extremen, aber auch generell würde ich sagen, dass das Wohlempfinden positiv stimulieren kann. Aber auch andere herausfordernde Disziplinen, wo Adrenalinausschüttung eine Rolle spielt, können da auch helfen. Was bei Surfen explizit eben herausgestellt wurde, ist, dass Menschen, die traumatische Erfahrungen hatten, also teilweise auch PTSD, also wirklich extreme Fälle von traumatischen Erfahrungen, da wurde festgestellt, dass es helfen kann, diese Erlebnisse zu verarbeiten durch eben diese Entwicklung, die man durchgeht, wenn man das Surfen erlernt. Also dazu gehört eben auch diese Überwindung, ins Wasser zu gehen mit dieser Materie, die für viele eben schwierig ist, weil sie sie nicht so gut kennen, über den Schatten zu springen, mal eine größere Welle anzupaddeln, aber auch eben dieses Element von sich zu konzentrieren auf etwas, um dann in längerem Zeitpunkt darin besser zu werden. Und nicht zu guter Letzt, es geht ja alles miteinander einher, auch dieses Ausschütten von Dopamin, Serotonin und so weiter, dass das alles hilft, um eben schwere Erlebnisse zu überwinden. Und nochmals, es gibt zwar viele Studien bei PTSD, aber das hilft auch Menschen, die eben vielleicht nicht nur ganz so extreme Erfahrungen hatten oder vielleicht auch aus der Ecke der Depression kommen und so weiter. Insofern, da ist das Potenzial von Surfen sehr, sehr groß. Da gibt es auch verschiedene Programme in den USA mit Kriegsveteranen. Es gibt auch einige Programme in Europa mit Geflüchteten, bei denen ja auch sehr viele entweder auf der Flucht oder vorher schon schwerste traumatische Erlebnisse gemacht haben. Und ja, ich kann auch selber, ohne als einfach nur immer auf irgendwelche Studien zu referieren, von mir selbst sagen, dass das halt, ich habe es ja schon hier zu Genüge gesagt, einfach einem auch die schönen Seiten des Lebens zeigt, das Surfen. Und das kann ja manchmal oder sehr oft hilft das ja auch, die Schattenseiten dadurch zu überwinden.
Total.
Du warst ja 2018, glaube ich, auch in Afghanistan und bist Flusswellen gesurft. Wie war denn die Resonanz der Menschen? Weil das sehen sie wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Und hattest du auch irgendwie so eine spezielle Message dabei, um vielleicht auch die Kids irgendwie denen auch nochmal zu zeigen, was alles so geht?
Ja, also die Resonanz, glaube ich, kann man ganz gut sehen in der Doku, die wir da gedreht haben. Unserved Afghanistan heißt sie. Die war zumindest das, was wir erlebt haben, weit überwiegend absolut positiv. Einfach, weil auch da viele Leute das einfach nicht für möglich gehalten haben. Ne? Wenn so einem treibenden Fluss, der eher gemieden wird, weil er eben so gefährlich ist, dann auf einmal mit Brettern zu surfen, auf den Brettern im Wasser zu tanzen, das war für viele schon ein absolutes Novum. Insofern kam das ja quasi die Resonanz überwältigend. Die Message, die wir da auch mit der Doku oder mit dem ganzen Trip eigentlich schreiben wollten und ich glaube auch in den ersten Jahren vielleicht hinbekommen haben, ist eingebettet in den damaligen Umständen. Also 2018, du hast es ja schon gesagt, das war 3 Jahre vor dem Einmarsch der Taliban. Aber zu der Zeit war das jetzt nicht so hundertprozentig offensichtlich, dass es darauf hinaus gehen wird. Und da war unsere Intention, eben Afghanistan mit weiter aufzubauen. So etwas, was vielleicht normal ist in anderen Ecken der Welt. Ich meine, in Deutschland, da ist ja Flusswellensurfen auch recht groß. Aber generell das Surfen weltweit, das ist ja etwas, was für Freude, Friede, Spaß, wie auch immer steht. Und einfach ein Stück von diesem Narrativ wollten wir nach Afghanistan bringen. Aber jetzt natürlich nach 2021, nach der Übernahme der Taliban, ja, ist das fast schon obsolet, was wir da gemacht haben.
Ist auch was in deiner Geschichte, was mich jetzt so ein bisschen gewundert hast. Du hast aus deiner Kindheit gesprochen, wie ihr dann in Moskau nach dem Fall der Sowjetunion gesagt hat, okay, nach Afghanistan zurück, ich bekomme Probleme. Und trotzdem bist du dann ja für Afghanistan angetreten, ne, bei den Surf-Weltmeisterschaften. Liegt das daran, dass sich dieses System damals geändert hat? Oder wie kam das zustande, dass du gesagt hast, okay, dieses Land, wo ich vorher doch Respekt vor hatte oder was uns vor Probleme gestellt hat, es ist mein Land und ich starte als Surfer für dieses Land.
Ja, es war ja nicht das Land als solches oder die gesamte Bevölkerung als solches, vor denen wir geflohen sind damals, sondern das war eine kleine Gruppierung, die einige tausend Leute vielleicht ausgemacht hat und anders ist es ja heute auch nicht, die aber viele Waffen hatten und die Kontrolle über das Land damals an sich gerissen haben und heute es ebenfalls gemacht haben. Aber ich bin ja nicht für die angetreten, sondern ich bin vor allem für den absoluten Großteil der Bevölkerung angetreten und wollte diesen Bereich Afghanistans repräsentieren und beziehungsweise da, für diese Menschen vielleicht auch ein Stück weit diese Freude generieren. Und das ist auch heute die Motivation. Also ich war jetzt auch in den Asienmeisterschaften wieder für Afghanistan. Man muss dazu sagen, das NOC, das NOK auf Deutsch, Nationale Olympische Komitee Afghanistans, das ist immer noch das Alte vor den Taliban. Also das IOC erkennt weiterhin die alte Sportinstitution Afghanistans an. Also das sind jetzt nicht die Taliban, die das kontrollieren. Und das bedeutet auch jegliche internationale sportliche Aktivität Afghanistans, wie zum Beispiel die Teilnahme in den Olympischen Spielen von den einzelnen afghanischen Teilnehmenden, das war alles eben organisiert vom alten Nationalen Olympischen Komitee. Ja, das ist die Erklärung. Also das war für mich ehrlich gesagt umso mehr Motivation für Afghanistan zu surfen. Also ich habe gar nicht mit dem Surfen begonnen und hatte das auch lange gar nicht so auf dem Schirm, irgendwie im Bereich Wettkampf zu gehen, sondern ich surfe vor allem, weil es mir Spaß macht, surfe für mich selbst. Aber als ich gesehen habe, dass das so eine Wirkkraft haben kann für viele, ich denke da zum Beispiel an Skatistan, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist eine NGO, die in Afghanistan gegründet wurde von Olli in Australien, ein guter Freund von mir, der auch mittlerweile in Berlin lebt, der mit dem Skaten, was er in Afghanistan groß gemacht hat, vieles geschafft hat. Also viele Kindern ermöglicht hat, zur Schule zu gehen, durch verschiedene Projekte, aber am Ende des Tages wirklich diesen Nukleus, von dem wir schon gesprochen haben, einfach den Kindern ermöglicht hat, Kind zu sein, indem sie einfach was machen können, was ihnen Spaß macht, das Skaten. Und das, glaube ich, konnten wir ein Stück weit vielleicht auch mit dem Surfen ein paar Jahre lang praktizieren. Und das war auch für mich der Grund, warum ich für Afghanistan angetreten bin.
Das, was du sagst, ist etwas, was wir auch in unserer täglichen ja, jetzt nicht unserer täglichen Arbeit, aber auch im Umgang mit Jugendlichen, wo wir Workshops machen, die wir auch zum Skaten bringen, ne, um genau diese Sachen sich überwinden, Hürden meistern. Und wir stehen dann teilweise auch auf diesen wackeligen Brettern und wie gesagt, Flachland-Tiroler, kein Gefühl für Balance. Was für eine Überwindung das ist, allein dieses Skateboard einmal nur zu flippen, um wieder draufzustehen, das ist unfassbar. Ja, gerade als Erwachsener, Kinder sind da irgendwie deutlich befreiter, da dran zu gehen. Mhm. Ne? Und trotzdem zu sehen, was das bei denen für einen Prozess macht von, hey, ich entdecke da Fähigkeiten, ich habe mich überwunden, das gibt mir Selbstvertrauen, das gibt mir Mut, finde ich unfassbar schön, jedes Mal wieder zu sehen. Und ja, das dann auch mit in den Alltag zu nehmen. Und da auch so die Frage, was nimmst du denn aus diesen Sachen mit in deinen Alltag? Gibt's da was, wo du sagst, da profitiere ich von?
Ja, unbedingt. Ich glaube, auf verschiedenen Ebenen, also ganz unmittelbar, wenn wir jetzt wirklich über Surfen selber sprechen, ich merke, dass ich viel entspannter bin, wenn ich früh morgens surfen gehe. Den ganzen Tag hinweg wirkt das in mir, das halt nach. Aber dann würde ich auch sagen, auch längerfristiger, jetzt ohne diese einzelnen Tage vielleicht addieren zu müssen und zu sagen, so, hey, ich bin aufgrund der Addition der einzelnen erfolgreichen Surftage happier, würde ich sagen, dass das ein Stück weit vielleicht mir ermöglicht, mehr in mir zu sein. Und was meine ich damit? Ich merke, dass immer, wenn ich präsent bin und nicht so sehr in Gedanken verhaftet, die da wären auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft gerichtet, sondern stattdessen wirklich aufmerksam bin in dem, was gerade passiert, dass Probleme teilweise dann auch nicht mehr so groß erscheinen, weil sie nicht die ganze Zeit im Kopf wiederholt werden oder ich eben feststelle am Ende des Tages, ist das irgendwie auch Teil, weil es das Leben so schön macht. Also das ist jetzt vielleicht etwas schwer nachzuvollziehen, aber so das Leben ist so etwas Komplexes und ich merke bei mir selbst, dass ich dazu neige, wenn ich verkopft bin und immer in meinen Gedanken bin, dass ich schnell es einordne in gut und schlecht, was aber verkürzt ist, weil oftmals es überhaupt nicht wirklich überschaubar ist, wie eine Sache ist, aber auch diese Wertung eigentlich etwas sehr Willkürliches und Verkürztes ist. Aber eben durch das Surfen oder generell durch diese Phasen, in denen ich bei mir bin, gerate ich gar nicht erst dazu, irgendwelche Gedankenspielchen zu machen, sondern nehme die Sachen einfach so wahr, wie sie sind. Und dann hat eigentlich alles irgendwas Schönes. Und ich würde schon sagen, dass das Surfen mir diese Fähigkeit mitgegeben hat beziehungsweise verstärkt hat.
Jetzt möchte ich auch surfen.
Nicht zu spät.
Was wäre denn dein Tipp, wenn jetzt Bell und ich sagen, surfen? Nicht nur bei den Olympischen Spielen abends vorm Fernseher sitzen und die Wellen genießen und uns von unter anderem sehr tollen Experten wie dir erklären lassen, was wir da gerade sehen und worauf wir achten dürfen. Wenn wir selber mal das Surfboard in die Hand nehmen, was wäre ein guter Anlass? Wie könnte ich da anfangen, um da Freude beizuentwickeln und nicht nur im Weißwasser durchwühlt zu werden?
Okay, also zunächst einmal würde der Egoist in mir sagen, lass es sein, geh nicht surfen, weil je mehr Surfende im Wasser, umso schlechter für den Einzelnen, weil dann gibt es natürlich weniger Wellen. Fair Aber enough. Wenn ich das mal außen vor lasse, dann würde ich sagen, wie bei allen im Leben, mach einfach das, was dir Spaß macht. Also die Frage ist ja, was ist die Zielsetzung? Ne? Ist es dein Ziel, irgendwann mal bei Olympia mitzusurfen? Dann würde ich sagen, schwierig. Also wenn du Vollgas gibst, ist es immer noch sehr unwahrscheinlich. Aber dann gäbe es natürlich gewisse Möglichkeiten, wie du das optimieren kannst. Also da musst du eben diese ganzen verschiedenen Aspekte des Surfens dir irgendwie aneignen. Zunächst einmal eben die Physis, viel schwimmen gehen, im Idealfall sogar auf dem Brett paddeln, Takeoffs üben, da kann man Burpees machen und so weiter, also explosive Kraft aufbauen, Wellenverständnis, dann eben Trampolin springen, um wenn du irgendwann mal so Airs machen willst und. Aber ich glaube, das ist alles für die Katz. Denn am Ende soll es eben Spaß machen. Und ich glaube, du kannst relativ einfach am Anfang selbst feststellen, ob das was für dich ist oder nicht. Ich würde nicht sagen, geh einfach einmal ins Wasser und dann weißt du es, sondern mach es einfach ein paar Mal und dann guck einfach, ob eben dieses einfach nur im Wasser sein mit einem Brett schon etwas ist, was dir was gibt. Weil ehrlich gesagt, sehr, sehr viel mehr an Freude kommt da später auch nicht mehr. Also man wird zwar irgendwann mal besser und dann fühlt es sich vielleicht noch mal irgendwie anders an, aber die Freuden, die ich am Anfang beim Surfen empfunden habe, sind jetzt nicht weniger intensiv als das, was ich jetzt empfinde. Insofern, ich glaube, man kann recht schnell für sich einfach feststellen, ob es was für einen ist oder nicht. Und wenn es dann keinen Spaß macht, hey, es gibt noch sehr, sehr viele andere Sachen im Leben, sehr, sehr viele andere Sportarten im Leben, die Spaß machen. Also, keine Ahnung, Klettern, für viele ist es Fußball, I don't know. Also es gibt keinen Druck, um surfen zu gehen. Und vielleicht habe ich es sogar geschafft, meine egoistische Motivation, euch vom Surfen abzubringen, jetzt etwas eloquenter euch mitzugeben in dem, was ich zum Schluss gesagt habe. Also schaut einfach mal, ob es euch Spaß macht.
Ich finde es spannend, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, oder es ist es halt nicht, ne? Also, wie geht's
Es
denn
gibt aber
das?
auch Liebe auf den zweiten Blick, ne? Also die besten Ehen sind nicht unbedingt die, wo man sofort verliebt war und dann mit der rosa-roten Brille vielleicht vieles übersehen hat, beziehungsweise anders gesehen hat, als es dann im Laufe der Beziehung wirklich der Fall ist. Also es muss, also bei mir war es Liebe auf den ersten Blick und es hat funktioniert, zumindest was das Surfen angeht. Schmunzelt. Aber das ist nicht der einzige Weg, würde ich sagen. Also ich kenne auch ein paar Leute, die mit anderen Motivationen ins Surfen gekommen sind und sich eher gezwungen ist jetzt zu viel des Guten, aber vielleicht eben nicht ganz so die Freude am Anfang hatten und jetzt immer noch voll mit dabei sind. Aber es muss halt nicht sein, ne? Also am Ende des Tages, das sage ich jetzt als passionierter Surfer, es ist, glaube ich, auch scheißegal, was man macht. Wenn man irgendwas gefunden hat, was einem was gibt, dann kann es auch Curling sein, es kann auch ein Buch lesen sein. Einfach nur dieses in den Moment zu kommen, da gibt es verschiedene Wege und ein paar sind halt für einige einfacher und für mich ist es eben das Surfen.
Fazit: Afri empfiehlt auf keinen Fall surfen gehen, damit wir
Tut
ihm
mir
nicht die Welle wegnehmen. Ich habe das schon verstanden. Ja. Wie geht's denn jetzt bei dir eigentlich weiter? Du hast gerade gesagt, gerade hängst du ein bisschen durch wegen Antibiotika und so weiter. Bist jetzt in Portugal, warst auf den Malediven, warst wahrscheinlich auf Tahiti oder durftest du das nur im Fernsehen verfolgen oder warst du tatsächlich bei Tahiti vor
Ich
Ort bei
war,
Olympia?
wie wir so oft gesagt haben, im Tahiti Deutschlands, Mainz, ZDF. Genau, das haben
Also
wir
aus dem
alles
Stadion, aus dem
genau
Studio
schön nach
in
12
Mainz.
Uhr uns angucken dürfen.
Okay,
Wie
das
geht's
ist
bei dir
hart.
weiter? Ich fliege jetzt in ein paar Tagen und das ist zum Beispiel, jetzt habe ich den Satz noch nicht mal zu Ende gebracht, aber trotzdem fange ich erst mit dem nächsten an und dann komme ich darauf zurück. Das ist auch so eine Schattenseite des Surfens, ne? Man fliegt halt viel, ne? CO2-Ausstoß und so weiter. Also auf der einen Seite, das ist ganz klar ein Paradoxon, tun wir Surfer immer so einen auf Naturverbundenheit, aber auf der anderen Seite stoßen wir, gerade wenn wir nicht in einem Ort leben, wo wir vor allem surfen können, auch sehr, sehr viel CO2 aus und sorgen dafür, dass diese Natur da eher kaputt geht. Was übrigens auch ein Grund war, warum ich eben mehr und mehr angefangen habe, mich niederzulassen an einem Ort, an dem ich bleiben kann und einfach noch surfen kann. So, Klammer zu. Und jetzt zu der Frage, also das nächste bei mir ist jetzt das jährliche Treffen der Athletenkommission des Olympischen Surfens, also Athletes Commission of Olympic Surfing, so heißt es auf Deutsch, glaube ich, habe es jetzt richtig übersetzt auf, sorry, auf Englisch, auf Deutsch habe ich es jetzt gerade wahrscheinlich literarisch richtig übersetzt. Und das fängt in 3 Tagen an. Das kann man sich vorstellen als eine Art, ja, nicht Gewerkschaft, sondern eher so Betriebsrat des Olympischen Surfens. Also da sitzen dann verschiedene gewählte AthletInnen in diesem Rat und besprechen dann, was aus Surferin-Sicht sinnvoll ist an internationalen Regularien, die entweder das IOC oder die ISA, International Surfing Association, dann erlässt.
Okay.
Okay, und dazu trefft ihr euch auf Fidschi oder wo ist
Ja, schön
das?
wär's. Nee, Dänemark, weil in Dänemark die Weltmeisterschaft des Stand-Up-Paddles, also SUP, sein wird. Es fängt nächste Woche an. Das ist ja auch eine Teildisziplin des Surfens. Also das Surfen, was jetzt olympisch wurde, das ist eine Disziplin. die ursprüngliche vielleicht, also das Shortboard-Surfen, wobei ne, Shortboard ist auch eher eine Erfindung der 80er. Aber es gibt ja noch verschiedene Disziplinen. Ne? Es gibt die Langbretter, Longboards, die jetzt als Nebendisziplin zum Shortboard-Surfen in Los Angeles auch olympisch sein werden. Aber dann gibt es eben auch das SUP. Das ist noch ein größeres Brett meist und dann noch so ein Paddel in der Hand, mit dem man sich dann in die Welle reinpaddelt im Stehen. Und dann gibt es noch viele andere Unterkategorien. Und die Weltmeisterschaft im SUP wird in Dänemark sein und deswegen werden wir von der Athletenkommission uns auch da treffen.
Okay, das heißt, du nimmst auch weiter an Wettkämpfen teil. Ist da die Motivation, auch noch teilzunehmen?
Also, ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Insofern allzu lange werde ich wahrscheinlich nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mindestens noch in der nächsten Asienmeisterschaft teilzunehmen. Denn das wird die Qualifikation für die Asia Games sein. Das ist so ein Pendant zu den Olympischen Spielen, aber auf Asien bezogen. Das gibt es auch in Nord- und Südamerika und auch in Afrika, aber aus irgendeinem Grund, soweit ich weiß, nicht in Europa. Und die Asia Games, wenn ich mich denn dafür qualifizieren würde, wären 2026. Ich glaube, das mein Körper noch hin, sofern ich jetzt diesen Bakterium loswerde. Und wie es dann weitergeht, schauen wir mal. Da habe ich mir jetzt noch nichts Festes vorgenommen.
Und dieses du als TV-Experte, der uns unbedarften Zuschauern Surfen näher bringt, gibt es da weitere Projekte? Werden wir dich auch zukünftig noch irgendwo sehen, wo du uns das Surfen näher bringst in solchen Formaten? Darfst du darüber sprechen?
Ja, also international auf jeden Fall. Also englisches Kommentieren mache ich ja schon ein bisschen länger und öfter. Zum Beispiel jetzt auch in der Asienmeisterschaft. Und da werden sicherlich noch andere Sachen anstehen. Wie es im deutschen Raum aussieht, da gibt es ein paar Sachen, worüber ich leider noch nichts sagen kann, aber wo es auch noch nicht feststeht, ob es denn was draus wird oder nicht. Aber am Ende des Tages hängt es auch davon ab, wie beliebt das Surfen wird in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Ich habe da eigentlich keinen Zweifel, dass das in den nächsten Jahren eigentlich eher zunehmen wird, auch aufgrund der ganzen neuen Technologien, also den Indoor-künstlichen Wellen oder auch Outdoor-künstlichen Wellen. Insofern, ich kann mir das gut vorstellen, weil es macht Spaß, kommentieren im Allgemeinen, aber auch für das deutsche Publikum, also einmal aufgrund der Sprache, im Deutschen kann man noch mal sich anders ausdrücken als im Englischen. Das meine ich jetzt nicht nur, weil ich besser Deutsch spreche als Englisch, sondern weil die Sprache auch einfach anders gestrickt ist als die englische. Aber das Publikum ist auch ein anderes. Also während ich, wenn ich auf Englisch kommentiere, meist ein sehr surfgebildetes Publikum habe und dementsprechend auf andere Sachen den Fokus legen kann oder lege, ist es im Deutschen eben auch viel erklären. Und zumindest noch macht mir das ehrlich gesagt Spaß. Das hat so ein bisschen was von Grundschullehrer. Immer wieder mich selbst beim Erklären zu reflektieren oder auch zu beobachten und zuzuhören, ob das, was ich sage, auch nachvollzogen werden kann. Also das hat einen gewissen Charme. So ging mir das zumindest bei den Olympischen Spielen. Aber nochmals, das hängt eben davon ab, wie sehr da die Nachfrage auch da ist. Ja, das Surfen dem deutschen Publikum näher zu bringen.
Also die Nachfrage ist ja schon um zwei Personen gestiegen, nämlich uns, weil wir ja total, also keine Vorstellung hatten jetzt so großartig vom Surfen und eben durch Olympia das mega cool fanden. Und ich würde jetzt auch sagen, wir sind sehr surfungebildet eingestiegen, aber jetzt durch Olympia und den Podcast natürlich einen kleinen Ticken surfgebildeter vielleicht geworden.
Du sprichst ja schon von Barrels, Tubes
ja,
und
hier, das rechtsbrechende
Tubewellen.
Einwerfen, ganz, ganz lässig.
Das heißt, wir gehen jetzt in München an die Isar.
Ja, es gibt
zu
ja
den
jetzt in München, wo wir.
Und
ja, aber es gibt ja jetzt in München, wo wir wohnen, tatsächlich so einen neuen Surfspot. Also es gibt ja jetzt so eine krasse Welle, die da gebaut wurde, wo du jetzt so Surfkurse machen kannst, Indoor und so weiter. Was? Nee, du bist ja nicht in München, logischerweise, aber vielleicht
nee, genau,
führt dich dein Weg noch da.
Hat die offizielle Eröffnung jetzt erst, glaube ich, vor 2, 3 Wochen gehabt. Inoffiziell kurz nach oder mit Olympia. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft nach München. Es ist aktuell noch die größte dynamische Welle Europas. Und wenn ich dynamisch sage, dann ist das in Abgrenzung zu einer statischen Welle. Also das gibt es ja in München auch, sowohl künstlich in Form der Jochen Schweizer Arena. Ich weiß gar nicht, ob es die Welle noch gibt, aber ich glaube ja. Als auch, also Semi natürlich ist es jetzt auch nicht, aber Eisbach. Und eine statische Welle, die, wie der Name schon sagt, steht. Also die bewegt sich nicht, sondern da hat man eben diese Turbulenz im Wasser und bewegt sich dann auf dieser Turbulenz nach rechts und links und macht seine Trickschen. Und die dynamische Welle, das ist wie im Ozean, die bricht dann wirklich und bewegt sich fort. Und das ist jetzt eben das neue Ding, O2-Welle oder ja,
das ist eigentlich peinlich, wir wissen
genau
es gar nicht, obwohl
gerade.
Wir in München sind.
Ja, ja. Also, wenn ihr jetzt nicht allzu weit fliegen wollt, dann sind das auf jeden Fall Möglichkeiten, weil ihr auch vorhin gesprochen habt, wie könnt ihr jetzt zum Surfen kommen, könnt eben einen der vielen Wellen, die es in München gibt, nutzen. Ist natürlich ein bisschen anders als Ozeansurfen, ne? Also die dynamische Welle geht schon stärker in Richtung das, was man im Ozean erlebt, aber die Naturkomponente fehlt halt komplett, ne?
Vielleicht weniger paddeln auch, das wäre natürlich auch angenehm. Afri, wir haben immer noch drei Sätze, die jeder Gast am Ende vervollständigen kann, weil wir jetzt schon so lang, aber so schön gequatscht haben. Dürfen wir dir die Sätze auch geben?
Ja, schieß los, ich bin ganz gespannt.
Sport ist für mich.
Vieles, Spaß, irgendwie auch Erholung, teilweise auch eine Sucht.
Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport, und vielleicht bringe ich das mal in den Kontext außerhalb des Wellenreitens. Hast du da was?
Apnoe-Tauchen. Etwas, was ich begonnen habe aufgrund des Surfens, weil ich mehr und mehr mich für größere Wellen interessiere. Und bei großen Wellen ist man, wie man sich vorstellen kann, recht lange unter Wasser. Aber seitdem ich es begonnen habe, fast vor 3 Jahren war das, habe ich festgestellt, dass das etwas ist, was mich für sich schon sehr interessiert, losgelöst vom großen Wellensurfen. Insofern Apnoe-Tauchen.
Cool.
Und den wichtigsten Impuls, den du anderen weitergeben möchtest?
Oha. Das, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden, Tage, wenn ich sogar mein ganzes Leben drüber nachdenken und würde immer noch keine passende Antwort zu finden, deswegen.
Wir können die Denkpause auch rausschneiden.
Lass sie ruhig drin. Ich nehme das, was ich auch eingangs schon als Erklärung genommen habe für, warum ich denn mit dem Surfen begonnen habe und es immer noch mache, und das ist Spaß haben.
Das darf man, glaube ich, sich, das ist so simpel, klingt das eigentlich, ne? Aber das darf man sich wirklich bei vielen Aktivitäten, die man so in seinem Kalender hat, nochmal nachprüfen, ob man daran wirklich Spaß hat und ob man damit seine Zeit auch verbringen möchte.
Mhm. Afrin, jetzt sind bestimmt ganz viele, die sagen, boah, das klingt spannend. Wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? Wie können sie sehen, was du machst? Du bist ja bestimmt auf Social Media Kanälen. Wie finden wir dich? Wie findet man dich?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig Social Media hat bei mir noch nicht so richtig funktioniert. Ich habe einen Instagram-Account, da gucke ich immer mal wieder rein, aber auch nicht wirklich regelmäßig. Ich würde sagen, da kann man mich auf jeden Fall kontaktieren. Also da kriege ich auch immer wieder irgendwelche Fragen oder DMs. Da werde ich auch meist zu antworten, das dauert nur ein bisschen. Und wenn man mich kontaktieren will, dann sehr gerne darüber. Ansonsten kommt doch einfach nach Portugal, geht surfen und da werde ich vielleicht irgendwo sein.
Trefft Afri auf der Welle, wo er euch aber eigentlich nicht sehen möchte, weil er will die Welle für sich haben.
Sie gesagt nicht, dass ihr gekommen seid, weil ich es gesagt habe, weil sonst schieße ich mir damit ins eigene Bein.
Hast du keine Freunde mehr da, die Community ist dann vorbei.
Deswegen verraten wir jetzt nicht, an welchem Strandabschnitt in Portugal du surfst. Das darf dein Geheimnis bleiben.
Aber wenn du große Wellen suchst, dann musst du ja eigentlich nach Nazaré.
Stimmt, ja, zumindest wenn man da reingezogen werden will mit den Jetskis, das ist ja nochmal eine Unterkategorie, wenn man so will, des Surfens.
Oh, das ist das Toe-In-Surfen, richtig? Ich wollte einfach nur mal so einen Fachbegriff droppen.
Ich sehe schon, du bist ein halber Profi.
Ja, nur verbal.
Korrekt, das nennt man Toe-In-Surfen, da wird man von einem Jetski reingezogen und hat eben auch, nachdem man die Welle gesurft ist, die Unterstützung des Jetskis. Ich interessiere mich tatsächlich eher in die Welle reinpaddeln ohne des Jetskis. Das ist dann nochmal ein bisschen anders.
Okay, also wir sehen dich auf der Welle oder bei Social Media. Cool.
Oder unter Wasser beim Abnottauchen.
Da könnten wir uns vielleicht treffen, weil ich mache Gerätetauchen. Kannst du einmal winken, wenn du wieder nach oben musst. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen länger unter Wasser.
Aber cool. Wahrscheinlich tiefer.
Wahrscheinlich.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Afri. Ich weiß, du bist busy, jetzt bist du auch noch ein bisschen angeschlagen und krank, aber es war total spannend. Mal so eine für uns bisher eher fremde Sportart ein bisschen aus deiner Sicht auch zu sehen. Und weil du eben gerade so viel Facetten auch vereinst von irgendwie auch dieses Thema Trauma, Therapie, Surfen, die Rolle des Surfens in Afghanistan, so dein persönlicher Weg mit dem Surfen, auch deine verschiedenen Phasen mit dem Surfen, du hast von Hochs und Tiefs gesprochen, also total spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Sehr gerne, Bell, und vielen Dank an euch beiden. Es hat echt Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und vielleicht geht ihr ja wirklich surfen. Wenn das so sein sollte, dann sagt mir doch bitte, wie die Erfahrung so war und ob irgendwas, was ich da von mir gegeben habe, ihr wiedererkannt habt bei eurem Versuch.
Wir schicken dir ein Video, dann kannst du dich erstmal kaputt lachen.
Oder ich kommentiere es für euch.
Ja,
genau,
gut.
Analyse. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Anselm bucht jetzt einen Spot auf der Welle in München.
Eisbach direkt. Ich mache mir Freunde, gehe da hin und sage, hier bin ich. Ich glaube, das mögen die gar nicht.
Ja, genau. Und wir gehen jetzt surfen und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.